Überlandflieger, der Podcast. Ja, hi zum Überlandflieger. Auf geht's in eine neue Folge und ich freue mich sehr, denn ich darf wieder einen sehr coolen Gast mit einer echt beeindruckenden Karriere begrüßen heute. Till Jonas Uphoff aus Minden, 22 Jahre alt und Mitgründer von Clean Brace. Er und seine Freunde haben das Desinfektionsarmband erfunden und damit einen echten Coup gemacht. Hey Till, ich find's super cool, dass du heute mit dabei bist.
Ja, sag mal, ich freue mich. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen was Spannendes zu erzählen und bin gespannt, was du so an Fragen vorbereitet hast.
Ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte und fangen wir doch mal mit eurem Baby an. Du hast es am Handgelenk, ich trage es am Handgelenk. Woher kam die Idee für das Desinfektionsarmband? Denn so viel kann ich verraten, Corona war ausnahmsweise echt nicht der Auslöser.
Ja, es ist, also die Geschichte ist eigentlich so entstanden. Ich habe ja vorher eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht und war immer in diesem Startup-Thema drin, habe mich immer viel mit meiner Umwelt beschäftigt, habe mich auch immer viel mit Finanzthemen und Co. beschäftigt. Und ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, dann ist so die Welt um einen herum immer doch ein bisschen spannender, als man zugehen möchte. So, und dann hat man gemerkt, so ey, so langsam, so es kommt da irgendwie so ein kleiner Schnupfen, ist da irgendwie in China unterwegs. Und dann habe ich schon angefangen zu überlegen, hey, was ist denn jetzt eigentlich, wenn in dem größten Exportland auf diesem Planeten auf einmal irgendeine Grippe oder irgendwie so eine Erkältung, irgendwie sowas, das verbreitet sich ja mega schnell von da. Und hat man so drüber nachgedacht eigentlich, ey, was ist denn eigentlich das Thema Hygiene? Was ist hier eigentlich Stand der Dinge? Und dann bin ich so durch die Gegend gegangen und habe ganz anders über dieses Thema Hygiene nachgedacht. Habe so gemerkt, als ich eine Freundin im Krankenhaus besucht habe, ey, hier gibt's an jeder Wand, an jeder Stelle gibt's einen Desinfektionsmittelspender. Das heißt, ich habe überall die Möglichkeit, mir auch ohne Wasser die Hände zu reinigen. Und da habe ich überlegt, bin bei uns in die Sparkasse gegangen, habe geguckt, ey, was gibt's eigentlich bei uns für Möglichkeiten? Ja, und dann habe ich gemerkt, oh, so richtig viele Möglichkeiten gibt's ja eigentlich nicht. Und habe dann mal so nachgefragt, ja, was ist eigentlich unser Budget für Hygienesachen und sowas? Und dann wurde mir auch schnell klar, okay, ja, so an jede Wand ein Spender stellen könnte schwierig werden. Was gibt's denn dann für Möglichkeiten? Dann habe ich auch drüber nachgedacht, ey, der Spender an sich, ist der Spender überhaupt eine optimale Lösung? Und dann habe ich auch drüber nachgedacht, ey, so ein Spender ist ziemlich unmobil, unpraktisch. Ich brauch's, wenn ich mir die Hände desinfizieren möchte, direkt. Und dann kam so der Gedanke, ja, ich brauche es irgendwie am Mann. Es gibt diese kleinen Flaschen auch, ja, Nachhaltigkeitsthema dann auch wieder aufgekommen. Was mache ich denn damit? Und ja, dann kam die Idee, ey, ich habe bis dahin immer so einen Fitness-Tracker getragen. Ey, warum nicht sowas? Und dann einfach mit einem Tank. Ja, und dann 3D-Drucker sei Dank, kann man sowas ja auch ganz schnell mal ausprobieren und gucken, ob sowas ankommt.
Das ist so irre. Ihr seid wirklich gestartet. 3D-Drucker, Dachboden vom Kumpel und los ging's.
Ja, das, wie gesagt, das war eine ganz wilde Geschichte, wie wir eigentlich gestartet sind. Wir hatten dann im März, so habe ich dann angefangen, so die Kumpels, mit denen ich vorher auch immer viel gemacht habe und viel ausprobiert habe, habe dir mal so die Idee erzählt, was ich da vorhabe. Und am Anfang war ein bisschen skeptisch, als wir dann so durch den ersten Prototypen dann in der Hand halten, waren dann alle mega begeistert, weil wir alle dachten, ey, okay, krass, das ist ein toller Mehrwert. Weil letztendlich, man kann noch so tolle Ideen haben, wenn man in der Umsetzung nicht merkt, dass man wirklich einen Mehrwert kreiert, dann ist es schwierig. Und sind dann mit den Prototypen bei mir in der Bank, hatte ich den ein paar Kollegen verteilt und haben gesagt, ey, pass mal auf, ihr habt viel mit Leuten zu tun, ihr seid eigentlich genau die Menschen, die wir irgendwie erreichen wollen, neben vielleicht Polizisten und Co., die ja, sag ich mal, auch vor der Pandemie schon einen Job hatten, der nicht, wie soll man sagen, nicht der Sauferste unbedingt war. Und da habe ich mir einfach gedacht, ey, pass auf, gib mir einfach mal Feedback, weil das ist letztendlich das Wichtigste, wenn ich eine Idee habe. Es bringt mir nichts, wenn ich mich in den Keller setze und mit der Idee dann da einfach so lange dann rumtüfte. Man muss so früh wie möglich versuchen, Feedback einzuholen, um zu schauen, ob man wirklich auch einen Mehrwert bietet. Ja, und dann ging das eigentlich ganz schnell. Dann habe ich in der Sparkasse die Dinger verteilt und nach 2-3 Stunden hatten schon angefangen, sich Lokalpressen halt bei mir zu melden und mich gefragt, ob ich der Typ mit den Desinfektionsarmbändern, wo ich dann dachte, okay, alles wieder einsammeln kommt. Ey, Bänder her, sorry, ich weiß, das hat Spaß gemacht jetzt, aber wir müssen jetzt, glaube ich, doch erstmal gerade kurz gucken, dass wir sind hier doch vielleicht etwas Größerem dran, als wir dachten und wir müssen jetzt erstmal ganz kurz, wie soll man sagen, bisschen Platz gewinnen, ein bisschen Zeit uns verschaffen, damit wir auch allen Leuten das dann anbieten können.
Wie ist das? Du hast gesagt, du hast bei der Sparkasse eigentlich gearbeitet, ja? Und auf einmal merkst du, boah, ich glaube, ich habe da ein Ding, das kann richtig groß werden. Ich hätte überhaupt gar keine Ahnung von Patentrechten. Wie ziehe ich das auf? Alleine rechtlich irgendwie eine Firma, ein Startup zu gründen, wie ging das bei euch dann?
Also es ist erstmal ganz vieles Learning by Doing. Fahrradfahren bringt man sich auch selber bei und dann fällt man halt ein paar Mal hin. War da jetzt genau dasselbe, aber natürlich hat man ja auch immer das Schöne daran, dadurch, dass es jetzt nicht meine erste Idee war, mein erstes Projekt, dass man schon auch gewisse Vorerfahrung hatte. Man kennt Leute, die einem helfen können, die einem Tipps geben. Aber bei ganz vielen Sachen, die kennen die ja natürlich auch nicht, weil die sich auch nur, es ist ein sehr spezielles Produkt, es war eine sehr spezielle Situation, es musste alles sehr, sehr schnell gehen. Das war auch so eine der Sachen, die uns am meisten blockiert haben am Anfang, weil einfach wir waren viel zu schnell. Wir waren ganz lange eine GmbH in Gründung, sprich, wir waren noch nicht eingetragen, sprich, ich musste jede einzelne Zahlung bei meinem Bankberater einzeln durchgeben, aber wenn man wachsen möchte, dann blockiert einen das natürlich mega. Und die Sachen, die wir gelernt haben, die wir gemacht haben, ja, das war letztendlich auch die Patentthemen. Also ist ja auch bei uns ein ganz großes Thema gewesen, weil dann, wenn man sagen, viele Leute dann gemerkt haben, okay, hey, es gibt ja auch andere Sachen schon, verstoßen wir gegen irgendwelche Patente, was muss man da machen? Und ja, letztendlich ist es dann immer so ein bisschen, man hat so einen kleinen Welpenbonus, würde ich schon behaupten, den man hat, dass da die einmal doch mal einmal mehr weggucken, als es vielleicht bei anderen der Fall ist. Und gleichzeitig aber auch dann dieses, wie soll man sagen, dieses Soziale dann doch irgendwo, ey, die Jungs, die haben Bock, was zu machen, ey, dann sagt man einfach mal, ey, pass auf, ist gerade nicht so geil, was ihr da macht, ihr müsstet es so und so machen. Und das ist dann dieses Zusammenspiel. Und das, ja, zieht sich irgendwo auch so durch.
Wie habt ihr es geschafft, dass euch der Erfolg nicht komplett überrennt?
Ja, es ist auch eine spannende Frage. Vor allen Dingen ist es der Punkt letztendlich, ich glaube, es einen überrennt einen immer nicht, wenn man merkt, okay, es bleibt am Ende gar nicht so viel gerade für einen selber übrig. So, weil man gesagt, okay, hey.
Das ist ziemlich ehrlich jetzt, ja.
So, wenn man am Ende am Anfang merkt, okay, hey, wir haben ja ganz lange gar keinen Investor im Boot gehabt und nichts damit gemacht. Und wir haben alles, wirklich, wir hatten den Euro, den wir mit dem Band verdient haben, der ist wieder zurück reingeflossen. Damit haben wir wieder neue Bänder gekauft. Ich kann mich an eine Woche erinnern, da haben wir an einem Montag drüber gesprochen, ey, ja, wir müssen jetzt wieder Bänder bestellen, wir müssen jetzt wieder irgendwie ein paar Einzelteile für uns bestellen. Da haben wir am Anfang der Woche über 300 Stück gesprochen, dann am Mittwoch waren es 500 und am Freitag haben wir 10.000 bestellt. Wo man dann halt sitzt und, ey, sag mal, könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Wir haben uns am Montag über 300 Stück und jetzt haben wir gerade 10.000 Sachen bestellt und wir sitzen dann da wieder so und man sich denkt, ja, eigentlich kann man sich das wirklich glauben. Und das ist halt auch immer das dieses, was es gleichzeitig aber auch so anstrengend gemacht hat, dann aber auch, wenn man sich halt überlegt, okay, das ganze Geld, was ich damit einnehme, was ich an Umsätzen generiere, packe ich aber auch wieder rein, um es noch mehr Leuten anzubieten. So, letztendlich war es dann immer auch so, wenn da mal eine Zahlung von einem Kunden dann etwas länger gedauert hat, wo man dann auch dachte, ist das schon so ein bisschen, alles ein bisschen sehr eng kalkuliert.
Also nichts so mit Mr. Rich, dank der guten Idee.
Nee, das ist so, also bisher ist es halt echt so, dass man einfach schaut, okay, man versucht dann ja auch irgendwo seine Idee so weit wie möglich rauszubringen und so vielen Menschen wie möglich zu zeigen. Und das ist was viele Startups nicht kennen, was viele Startups bisher auch nicht hatten, weil da gibt's das nicht, aus dem eigenen Cashflow zu wachsen. Das ist eigentlich utopisch, zu sagen, ey, wir haben da was, was wir aus dem 3D-Drucker hatten und Leute waren bereit, uns dafür wirklich Geld zu geben. Also ich überlege, wir hatten am Anfang viele ehrliche, gute Unterstützer am Anfang, die uns gesagt haben, ey, pass mal auf, ich finde eure Idee geil, es ist aus dem 3D-Drucker, das weiß ich, aber ich will es trotzdem haben. Wenn ich mir jetzt zurückdenke, zum Beispiel Karl-Stefan Preuß von den Wels-Einkaufsmärkten, der gesagt hat, ey, das ist für meine Mitarbeiter, das ist eine super Sache jetzt momentan, ey, ich nehme euch mal ein paar tausend Stück davon ab. Und wir da saßen, ja, super geil, ein paar tausend Stück. Und dann sitzt man da, ja, fuck, wie stellen wir jetzt ein paar tausend Stück dann daher? Und dann haben wir, ich weiß nicht noch, die Küche von einem Kumpel missbraucht und saßen dann da zusammen drinne. Die Familie hat mitgesteckt, dass wir irgendwie diese Bänder zusammenkriegen, wenn man dann so überlegt. Ja, 2000 Stück, das sind dann doch schon so ein paar gewesen.
Weißt du, was du gemacht hast abends, ne?
aber wirklich.
Ein Jahr seid ihr jetzt mit CleanBrace ungefähr dabei. Genau. Was nimmst du so aus dieser Zeit mit? An Höhen, aber auch an Tiefen?
Ja, also ich habe das schon mal beschrieben, weil ich das immer ganz spannend finde, weil mich viele Kumpels auch immer fragen, wie ist das denn eigentlich so? Wie sieht denn ein Alltag aus? Und das ist ja immer das auch, was spannend ist, man hat eigentlich gar keinen richtigen Alltag. So langsam merkt man schon, es entwickelt sich irgendwo, dass man Abläufe hat, dass sich irgendwo was ja auch festigt. Aber letztendlich ist es halt das, was es ist. Es ist eine Achterbahnfahrt. Und das merkt man auch ganz krass. Das ist an den Höhen und Tiefen. Vor allen Dingen, das Spannende ist ja immer, wenn diese Höhen und Tiefen so eng aneinander liegen. So, ich kann mich an letztes Jahr Weihnachten erinnern, an Dezember, wo ich im einen Moment schreiend durch den Flur gerannt bin, weil ich dachte, was geht hier gerade ab? Was ist hier los? Und im nächsten Moment mich irgendwelche DHL-Manager anrufen und sagen, ja, hier ist irgendwie ein Container von euch verloren gegangen.
Oh Gott.
Und wenn da sitzt, ey, verarscht mich doch, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich sitze hier gerade, ja, hab hier Freudentränen, auf einmal sind das keine Freudentränen mehr, weil das ist natürlich auch ein Unterschied bei uns. Dadurch, dass das Produkt so klein und kompakt ist, sind ja unsere Pakete auch relativ klein und kompakt. So, und wenn jetzt, sag ich mal, bei Zalando irgendwo so ein Container verloren geht, gut, dann sind
200 Bestellungen vielleicht irgendwo kurz nicht auffindbar. Wenn bei uns aber halt so ein Container nicht auffindbar ist, sind auf einmal 3.000, 4.000 Bestellungen nicht auffindbar. Und wenn du dann mitten in der Weihnachtszeit bist, wo Leute halt dann sagen wollen, jo, tolles Weihnachtsgeschenk, ich freue mich richtig, und dann schreiben sie, ja, mein Paket ist noch nicht da, ist jetzt gerade so der 21. Dezember, Jungs, machen wir da jetzt. Und wenn das dann nicht ein, zwei sind, sondern 300, 400, 500, 600, 700 Leute, dann bist du ja auch irgendwo den Leuten ja auch eine Antwort schuldig, weil du denen ja auch helfen willst. Und dann merkst du aber auch, ey, was machen wir denn jetzt? Müssen wir da jetzt irgendwo in einem Umschlaglager von der DHL einbrechen und gucken, nach unseren Container zu finden? Wir hatten dann Ideen gehabt, den Leuten PDFs zuzuschicken, wo da drauf steht, ey, du hättest jetzt eigentlich einen Cleanbase bekommen sollen, ey, aber gibt's jetzt erstmal nur einen Zettel. So, nach dem Motto, irgendwie wirst du ein bisschen mit Humor nehmen. Aber zum Glück gab's dann doch noch ein Weihnachtswunder, und tatsächlich so 95% der Weihnachtsbestellungen wurden auch noch vor Heiligabend dann zugestellt.
Warst du Weihnachten platt, ne?
Ich habe mich richtig gefreut über Weihnachten. Ich war komplett Knockout. Ich hab alles hier gelassen. Ich habe gesagt, ey, pass mal auf, jetzt 3 Tage, mich erreicht gar keiner.
So. Ich meine, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. 22 Jahre, eigenes Business. Diese Erfolgsspur, die ihr fahrt, wie behält man da auch Bodenhaftung? Weil das ist ja schon ein bisschen schwierig, ne? Reicht es da, bodenständige Ostwestfale zu sein, oder?
Also ich glaube, Ostwestfale zu sein ist auf jeden Fall schon echt nicht schlecht, wenn man da damit anfängt. Es ist aber auch vor allen Dingen einfach so, dass man sich davon, klar, es ist mega beeindruckend, es ist immer auch, man merkt das auch, dass es was definitiv was Besonderes ist. Man merkt aber auch, wie viel Verantwortung dahinter steckt. Und wenn man merkt, okay, hey, ja, ich habe letztendlich das krasse Erlebnis da, aber ich muss auch richtig Verantwortung dafür tragen. Dass man natürlich auch sagt, okay, man will dann auch einfach, man genießt das dann so, wie es ist. Man versucht auch immer, das Beste aus der Situation zu machen. Man freut sich auch immer darüber, wenn man dafür Anerkennung bekommt. Aber man weiß auch ganz genau, hey, okay, wenn das dann mal nicht so cool läuft, dann ist man auch der Erste, der dann wieder, wie soll man sagen, das ist dann auch wieder in Ostwestfalen so ein typisches Thema. Ja, der, habe ich doch am Anfang gesagt, der junge Verrückte.
Der alte Hayopal, ne?
So, ne? Ja, der ist auch wieder genau. Dann der Erste. Deswegen da einfach die Balance zu finden, und einfach auch mal, wie soll man sagen, ein Gentleman zu sein, der genießt und schweigt, ist manchmal auch nicht schlecht.
Was waren deine schrägsten Erlebnisse in Bezug auf euer Produkt? Also, ne? Schließlich wissen ja auch nicht alle, was für ein Gesicht hinter diesem Desinfektionsarmband steckt.
Manche Storys, wenn man sich die manchmal so auf der Zunge zergehen, das reicht eigentlich von bis. Also, wenn man sich überlegt, wir haben an nigerianische Diplomatenarmbänder verkauft. Also, die dann bei uns vorgefahren sind und in Barbänder bezahlt haben, wo man dann da sitzt. Ja, ist das jetzt eigentlich hier real? Wir wurden eingeladen. Das war, glaube ich, so bisher unser krassestes Erlebnis. Das ist auch, hatte ich auch vorher abgestimmt mit den Jungs, ob das okay ist, dass ich das erzähle. Da wurden wir nach Italien eingeladen. Ich sage jetzt extra nicht genau wohin. Ja, und dann saß auf einmal Mafia halt vor einem, die einem da mit dem Bänder abkaufen wollte, um Geld im Umlauf zu bringen. Und man dann
das
da sitzt.
Das ist unglaublich.
Das ist, man denkt, das ist alles so krass weit weg. Und ich habe auch, mein Kollege, der Joel, hat am Anfang schon gesagt, ey, pass mal auf, lass uns da lieber nicht hinfahren. Ich habe da ein ganz ungutes Gefühl bei. Ich habe gesagt, was wollen die? Ja, das ist doch alles Film. Das ist doch, da sind Leute, die wollen sich halt einfach, die wollen uns halt persönlich kennenlernen, bevor die mit uns irgendwelche Geschäfte machen, ist ja auch in Ordnung. Kann ich auch verstehen, dann lass uns da hinfahren. Und am Ende sind das doch bestimmt ganz nette Typen, und dann kann man da einen guten Kaffee trinken. So, ja, und dann nach dem Termin saßen wir dann 20 Minuten nebeneinander im Taxi und haben erstmal überhaupt nicht miteinander gesprochen, weil wir das überhaupt nicht realisieren konnten, was hier überhaupt gerade passiert ist. Oh, und das ist halt so dieses Spektrum. Ich bin gleichzeitig in Gesprächen der Evangelischen Kirche Deutschland, wo man da, sage ich mal, ganz entspannt und lieb, und dann hat man auch wieder so welche Erlebnisse. Man denkt sich, ach, was geht hier eigentlich ab? Weil man halt nicht sagt, okay, ich habe nur eine einzige Branche, die ich bediene. So, ey, letztendlich machen wir von bis eigentlich alles. Und das ist das, was es auch, glaube ich, die Erlebnisse dahin so spannend machen.
Wie ist das für dich, wenn du so irgendwo bist und du siehst, oh cool, ist mein Armband, ist das schon abgestumpft oder bleibt das noch?
Überhaupt nicht. Das ist jedes Mal absolut wieder ein Nervenkitzel für sich, wenn man auch überhaupt nicht das richtig wahrhaben will, wo man denkt, okay, das ist gerade so mein Baby, was du am Arm trägst, und es geht auch einfach nicht raus aus dem Kopf. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, hier in der Region sieht man es schon häufiger, das ist, ich glaube, es gibt dann doch dieses Support Your Local, ist dann irgendwo doch schon mehr als nur dahingesagt. Aber wenn man zum Beispiel, ich bin auch relativ häufig in Hamburg oder in Berlin unterwegs, und wenn man dann da hinguckt und man schaut so, ja okay, cooler Fitness, das ist kein Fitness-Checker. Das ist mein Baby, was du da am Handgelenk trägst, dann ist es doch schon immer wieder ein sehr, sehr cooler Moment, wo man auch sagt, ey, du kannst wirklich es nur tragen, weil du es cool findest. Du tust mir damit nicht einen Gefallen, weil wir uns kennen oder weil du aus meiner Region oder aus meiner Heimat kommst und denkst, ey, ich will ein Startup unterstützen, sondern du hast es dir gekauft, weil du es cool findest. Und das ist immer, das ist eigentlich so das größte Lob, was man bekommen kann. Ich hatte es auch bei meinen Eltern vor der Haustür bekommen. Da haben sich wirklich dann teilweise die Omis, die da an der Straße wohnen, bedankt für dieses Arme, für die Idee und haben dann da so Geschenkkörbe für mich dagelassen. Ich hatte da so einen richtigen, wie soll man sagen, fast schon Groupies, sage ich mal.
Wie süß ist das denn?
Das war echt, das war der Wahnsinn. Und das ist dann natürlich auch wieder so ein extrem schönes Gefühl zu wissen, ey, man schafft was die Leute, wo die Leute sehen, ey, ich habe dadurch einen Mehrwert, die Leute freuen sich darüber, dass sie es haben, dass sie es tragen können und dass man dann eine sinnvolle Lösung gefunden hat für ein Problem, was uns unabhängig schon immer begleitet hat und auch weiterhin begleiten wird. Und das ist halt einfach, mobile Hygiene ist ein schwieriges Thema.
Ja. Inwieweit haben euch denn eure Kontakte, Netzwerke im Kreis geholfen? Du hast ja eben schon Support Your Local, das Stichwort, reingeworfen. Das läuft hier ja dann schon ein bisschen anders als in Großstädten, ne?
Absolut. Das ist, also ich würde sagen, wenn man diese Idee woanders gehabt hätte, wäre es, glaube ich, deutlich schwieriger gewesen. Also hier hatte man von Anfang an richtig coole Supporter im Rücken, die haben gesagt, ey, pass mal auf, die nicht nur gesagt haben, ich unterstütze euch mit meinem Kenntnis, sondern ich kenne da, glaube ich, sogar noch wen, der euch helfen kann. Ich habe da noch eine Idee, wie ihr euch noch weiterentwickeln könnt. Und das war natürlich dieses Schöne, dieser Netzwerkeffekt, das ist mal was man unheimlich unterschätzt, dass man halt sagt, okay, deswegen finde ich es auch immer so cool, und das ist auch das, was so schade ist, natürlich, dass es momentan leider nicht so wirklich geht, aber gibt's ja hier zum Beispiel im MIT auch, donnerstags meistens, dass man sich hier so austauschen kann über Zoom, weil die Leute, die man da kennenlernt, man unterschätzt immer ganz schwer, wer wen kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Und so landet man auf einmal in ganz vielen verschiedenen Ecken. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht, wo genau der Kontakt noch herkommt. Das kann man auch am Ende irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen. Da sind wir auf jeden Fall am Ende gelandet in Süddeutschland bei jemandem, der hat so Patente auf diese OP-Tische. Und der meinte, ey, pass mal auf, Jungs, ich habe für eure Idee einen Produzenten, der sitzt dann da irgendwo in Ingolstadt und sowas. Man denkt sich so, wie kommt das jetzt schon wieder zustande? Woher kennt der jetzt uns, dass er sich wieder bei uns meldet? Und wie kann man diese Ketten, die kann man manchmal gar nicht mehr greifen. Aber das ist letztendlich auch das, was das halt so spannend macht. Ne? Man sagt ja auch irgendwie, über 7 oder 8 Ecken kennt man jeden Menschen auf der Welt. Oder ja,
das habe ich auch schon mal gehört, habe ich noch nie nachvollzogen. Wer sich da vielleicht mal netzwerkmäßig einschalten will, du hast eben gesagt MIT, also Start Me Up, hier das Gründerzentrum in Minden. Und jeden Donnerstag oder jeden zweiten Donnerstag gibt es, glaube ich, so ein Digital Lunch. Genau. Kann sich also jeder mal reinklicken, wer Bock hat, und einfach mal ein paar Kontakte pflegen und Netzwerke aufbauen.
Genau, es ist mega spannend, sich einfach mal die Geschichte anzuhören und mal zu gucken, wie kann man sich vielleicht auch gegenseitig helfen oder wo kennt man vielleicht auch jemanden, der einem irgendwo unter die Arme greifen kann.
Ja, kann ja so die ersten Schritte eines Startups auch sein, ne?
Mich trifft man da manchmal auch ab und zu. Also, wie gesagt,
ja, ich war da auch schon mal unterwegs. Ja,
das siehst du mal, hier, da kann man sich ja bestimmt schon mal gut austauschen.
Auf jeden Fall. Sag mal, was stehen denn jetzt noch so für Projekte an? Das Armband, ne? Das habt ihr jetzt rausgeschossen. So, was kommt jetzt?
Ja, also wie gesagt, wir haben jetzt gerade einiges in der Pipeline. Wir mussten uns ein bisschen selber so ein bisschen bremsen, weil das Spannende ist eigentlich, wenn man sich überlegt, okay, hey, Startups, was sind so Themen, die Startups behandeln? Ich sag mal so die ersten drei Stellen, die weiß jeder, das ist irgendwie was mit, keine Ahnung, Software, dann ist es irgendwas mit Finance, irgendwie, I don't know, irgendwas mit Nachhaltigkeit. Und irgendwann, wenn man ganz unten ist, so ich glaube 20, 25, 30. Stelle, denken die, oh ja, Hygiene? Sexy Thema. Also könnte ich mir, glaube ich, mal ein bisschen ausbreiten. Und das hat man gemerkt. Also als wir gestartet sind mit dem Bracelet, hatten wir alle gar keine Ahnung vom Thema Hygiene. Mittlerweile habe ich tatsächlich schon, muss ich sagen, man lernt ja doch dazu und macht dann ja auch so ein oder andere Schulung mit, damit man auch einfach weiß, was die Probleme sind. Aber davor, wir waren Bankkaufleute, wir hatten Leute, die BWL studiert haben, die Elektrotechnik studiert hatten, aber da war keiner dabei, jetzt der Hygiene richtig tangiert hat. Und als man sich dann mehr mit der Thematik und der Branche beschäftigt, hat man gemerkt, wow, es ist begründet unsexy, weil hier passiert einfach nichts. Hier geht nichts voran. Hier wird wenig vom Standard abgewichen, weil irgendwo war ja dieser Punkt, es funktioniert und dann, ja, passt, läuft für mich. So, und dann hat man, glaube ich, aber gemerkt, durch die Pandemie, dass dieser Status quo krass herausgefordert worden ist von der Situation. Auf einmal war Desinfektionsmittel beispielsweise ein Thema, was über die normalen
Profis, die es sonst benutzen, hinausgeht. Also Desinfektionsmittel war nicht mehr mein Thema nur für Ärzte oder für Krankenschwestern oder für Pfleger, die damit täglich Kontakt hatten. Auf einmal hatten 60-70% der Menschen täglich Kontakt mit Desinfektionsmitteln. Und dafür ist unser Desinfektionsmittel, was wir halt so kennen, einfach eigentlich nicht ausgelegt. Ich überlege, wenn der Alkoholgehalt halt sehr hoch drin ist, dass es dann beispielsweise leicht entzündbar ist, dass es dann sehr unangenehm zur Haut ist, sehr unangenehm riecht. Es ist für die Bereiche, wo es eingesetzt wird, sonst normalerweise optimal. Weil ich habe daneben immer den Pflegespender im Krankenhaus, ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt als Otto-Normalverbraucher, als Endverbraucher, als Person unterwegs bin, dann habe ich gemerkt, okay, da fehlt was. Da fehlt was und da ist Platz für Innovationen, da sollten vielleicht auch Innovationen passieren. Und da sind wir jetzt zum Beispiel dann auch mit, jetzt im Dezember so mit unserem Desinfektionsmittel dann ja auch gestartet, weil wir gesagt haben, okay, hey, wir wollten eigentlich viel früher damit starten. Desinfektionsmittelthema ist doch ein bisschen schwieriger als, sag ich mal, man hat eine coole Idee und will was machen. Da muss man doch ein bisschen mehr, ist ja vielleicht auch ganz gut, ein bisschen mehr sich an Regeln halten. Aber man hat gemerkt, okay, das ist viel Platz. Und deswegen haben wir ja auch ein Mittel entwickelt, was halt komplett ohne Alkohol funktioniert. Wo man sagt, ey, ich kann gut mit Kindern da arbeiten. Ich kann gut mit älteren Leuten arbeiten. Ich kann aber auch gut mit Firmen arbeiten, die zum Beispiel sonst das Problem haben. Alkohol hat nämlich auch so eine Eigenschaft, dass es halt ein Gefahrenstoff ist, dass es leicht entzündbar ist. Wir stehen in Gesprächen mit beispielsweise in der Tourismusbranche, wo jetzt halt Leute ganz häufig das Problem haben, wenn ich jetzt irgendwelche Kreuzfahrtschiffe durch die Gegend schippern lassen möchte und da auf einmal so viel Alkohol einlagern muss als zur Handdesinfektion allgemein, zur Desinfektion. Ja, so ein Brand auf so einem Schiff. Spoiler, könnte ziemlich ungeil enden.
Ja, hast recht.
So, und da war dann so ein Punkt, ich habe denen das gepitcht und die meinten, yo, du brauchst uns hier gar nichts erzählen, dass es gut riecht und so. Es brennt einfach nicht. Es ist super geil. Das ist ein toller Mehrwert. Wir haben angefangen mit dem Armband, haben gemerkt, Hygiene unterwegs grundsätzlich schwierig. Okay, erstmal Status quo verbessert. Ey, was packe ich in mein Armband rein? Wow, hier gibt's ja auch nichts. Dein eigenes Mittel gemacht, Status verbessert. Und jetzt gerade merken wir, okay, jetzt geht's gerade auf Firmenseite immer weiter. Viele wollen jetzt aufmachen, denen fehlen Hygienekonzepte und sowas. Und das ist sowas, wo wir jetzt gerade dran sind. Selber Hygienekonzepte zu entwickeln, standardisiert auch. Wenn ich einen Slogan für CleanBrace 2021 eigentlich raushauen kann, möchte, dann ist es eigentlich, ey, wir wollen 2021 wieder geil machen. Wir wollen, dass 2021 wieder, dass das nicht so wird wie 2020, sondern dass man wieder Möglichkeiten hat, wieder unterwegs sein kann. Und das ist halt unsere Mission.
Keiner will 2020 nochmal. So, keiner will es. Niemand. Oh so. Gott, nein.
Und ich glaube, da, wenn man sagt, okay, ich versuche da mein Bestes, ich probiere da was, ich habe da viele Möglichkeiten, dann sollte man die auch versuchen wahrzunehmen und seinen Teil dazu beizutragen.
CleanBrace ist nicht dein erstes Startup. Du hast es eben ganz am Anfang angedeutet. Du hattest vorher noch andere Ideen, ne? Und ja, ich weiß, ja, dass du verdammt leider ehrlich bist. Und ja, was das Tolle ist, du bist total ehrlich. Deshalb darf ich dich fragen, ja, was war das und wie ist das gelaufen?
Ja, also wie gesagt, also wenn man so in meine Vergangenheit schaut, wie gesagt, ich glaube, ich habe nicht so unbedingt die normale, den Gründer-Background, den man ganz häufig sieht, in Harvard gewesen oder wie auch sonst immer. Ich habe halt, wie gesagt, den Bankkaufmann gemacht, hatte dann mit meinem Kompagnon Lasse da die erste Idee. Da haben wir, wie soll man sagen, sowas wie Tinder, nur für Jobs gemacht. Also wir haben Tinder für Nebenjobs gemacht, weil wir beide das Problem hatten. Das ist ja immer so ganz häufig, wenn man Sachen entwickelt, dann probiert man es mit eigenen Problemen irgendwo so zu identifizieren. Und ja, da haben wir gesagt, ey, wir hatten beide damals voll Schwierigkeiten, einen Nebenjob zu finden. Und dann haben wir geguckt, ja, wie findet man denn auch einen Nebenjob? Es gibt ja gar keine richtigen Möglichkeiten, weil solche Sachen wie Stepstone oder sowas, welcher Bäcker kann eine Stepstone-Anzeige schalten für 1.000 Euro? Ja, schwierig. Und dann haben wir gesagt, okay, hey, dann lass uns das doch machen. Und dann haben wir gesagt, ja, und dann machen wir das richtig cool und automatisiert und sowas. Und dann kann man links und rechts swipen, wenn man als Student oder als Schüler irgendwie einen Job cool findet. Und machen dann so ein Matching-System daraus. Und ja, das haben wir ja auch am Anfang gesagt, ja, wir haben da ein Matching-System und sowas. Ja, und das Matching-System sah dann halt eigentlich so aus, dann abends, als Till dann von der Bankkaufmann-Lehre dann nach Hause gekommen ist, hat er sich vor den Laptop gesetzt, hat gesagt, oh, die 17-jährige Lisa, jo, die passt perfekt in der Tanke. So, das war halt unser
Auto. Voll automatisiert.
Das war komplett alles. Alles automatisiert. Da war nichts dem Zufall überlassen. Und da haben wir zum ersten Mal gemerkt, was eigentlich so hinter einem Startup steckt. Und wenn man da halt einfach mal anfangen will, einfach mal zu machen. Nicht mal Angst zu haben. Das ist auch mal sowas, wenn Kumpels mich fragen, ey, Till, ich habe auch Bock, was zu machen, aber ich traue mich nicht so. Und da habe ich auch gesagt, ey, einfach mal machen.
Aber wie überwindet man denn diese Angst vorm Scheitern? Denn die ist ja wirklich, die lähmt ja manchmal die besten Ideen aus.
Absolut. Ich sag mal, ich würde es eigentlich genauso machen, wie ich es in der Sparkasse beispielsweise auch gemacht habe. Man kann ja auch nebenbei erstmal, man muss ja immer nicht, das ist ja immer dieses, was in Deutschland immer ganz häufig ist, ey, all in.
So, ich denke darüber nach, ich will was gründen, ja, okay, dann all in. So. Ich sage, ey, Bro, guck dir mal dein Blatt an. Du weißt doch noch gar nicht, was da kommt. Du weißt doch noch gar nicht, was die nächsten Karten sind, die da aufgelegt werden. Schau doch erstmal nach. Probier doch erstmal Step für Step aus, was so dabei entsteht. Denn das ist ja auch mal ganz häufig ein Problem. Man hat eine coole Idee, aber man weiß ja auch noch gar nicht in der Umsetzung, ob einem das selber gefällt. Weil das ist für mich immer das Allerwichtigste. Man sollte niemals gründen, weil man irgendwie glaubt, erfolgreich mit etwas zu sein, sondern man glaubt, man kann coolen Mehrwert schaffen und man kann sich damit identifizieren. Das ist immer viel, viel wichtiger als dieses Erfolgsthema. Und wenn man das neben der Arbeit erstmal macht, oder ich glaube, jeder von uns hat dann, wenn er von der Arbeit kommt, nochmal 1-2 Stunden Zeit, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, sich nochmal irgendwie was anzugucken, dann sind das so die ersten Schritte. Und wenn man dann merkt, okay, da steckt mehr Potenzial hinter, man kann sogar vielleicht schon Leuten irgendwie einen Prototypen oder sowas zeigen, oder man kann, das ist immer so die größte Bestätigung, wenn man dann anfängt, was zu machen, wenn Leute bereit sind, dafür sogar Geld zu zahlen. Denn Mama und Papa sagen meistens, yo, super Sache, Junge, du bist der Mensch, klasse, das ist ja toll, so. Aber ich sag mal, wenn jemand dann so gesagt, jo Mensch, das ist mir sogar 10 Euro wert, das ist mir sogar 20 Euro wert, was du da gemacht hast, dann weißt du, okay, diese 20 Euro, die sind dir genauso viel wert wie mir, das sind nämlich 20 Euro. So, und das, die gibst du mir nicht, weil du, keine Ahnung, weil wir uns kennen, sondern weil es dir das wert ist. Und das sind halt dann so die Bestätigung, die man langsam sucht. Und das ist auch, glaube ich, so der Weg, den man gehen muss, wenn man was gründen möchte. Step für Step, nicht immer Kopfsprung rein, erstmal gucken, wie tief ist das Wasser überhaupt. Erstmal C rein. So, und dann kann man immer noch einen Körper reinmachen, wenn man merkt, macht Spaß und ist geil. Ich glaube, ich bin am Ende auch zu schnell dann reingesprungen, weil es dann auch einfach viel zu viel Spaß macht. Aber das ist, glaube ich, auch charakterabhängig einfach.
Wolltest du immer selbstständig werden? War das ein Ziel?
Tatsächlich schon irgendwo. Also ich habe das ja auch irgendwo von meiner Kindheit ja immer so mitbekommen. Mein Papst ist ja auch selbstständig. Und man hat dann schon so gemerkt, ey, es ist cool, wenn man so sein eigenes Ding macht. Muss zwar viel arbeiten, das habe ich dann immer auch mitbekommen, aber es ist schon toll, wenn man so selber die Entscheidung treffen kann und man weiß, wofür man etwas macht. Also man sieht das große Ganze, und dieses große Ganze ist auch das, was mich da halt immer so krass dann interessiert hat. Ich möchte, wenn ich ein Unternehmen gründe oder in einem Unternehmen arbeite, ich möchte verstehen, ey, was sind eigentlich die Probleme, die das Unternehmen beschäftigt? Was sind die Ziele, die ein Unternehmen hat, und wie geht's voran, wie plant man Sachen? Und sowas kriegt man natürlich am besten mit, wenn man halt so sein eigenes Baby dann irgendwo macht. Ne? Ja.
Hat man denn mit so einem eigenen Baby noch genug Privatleben?
Ich sag mal, es ist auch ein ganz großes Learning, was ich hatte, was ich bei anderen Ideen, die ich davor hatte, auch schon gemerkt habe, aber nicht so extrem, weil, wie gesagt, das war immer nur nebenbei, dass man halt irgendwie so einen ganz doofen Schweinehund eigentlich in sich drin. Der, glaube ich, auch vielen Gründern, ich glaube, ist auch so ein Ding, das öffnet sich so langsam, aber es gibt so manche Themen, über die spricht man in der Gründerwelt nicht. Und eins dieser Sachen ist so, du arbeitest zu viel, oder man muss immer arbeiten. So, man muss immer, wenn du nicht am Laptop sitzt, dann bist du faul. So, und das ist, glaube ich, auch so ein ganz großes Thema, dass man sich am Anfang schlecht gefühlt hat, wenn man nicht gearbeitet hat. Irgendwann ist das so Alltag. Man geht hier dann hin, man ist hier morgens um 19 Uhr, und dann, wenn man nicht bis 2 Uhr geblieben ist, ja, dann war es ein schlechter Tag. So, und wenn man halt aber das zu lange macht, und das war, glaube ich, auch ein Thema, dass ich das zu lange gemacht habe, dann merkt man richtig, dass man halt persönlich da krass drunter leidet. Wenn man dann irgendwie sagt, yo, nee, ich kann nicht vorbeikommen, ich muss doch noch was machen. Aber dann merkt man auch irgendwann, ey, es hat vielleicht nächste Woche auch einfach noch Zeit. Oder man kann das einen Tag später machen oder so. Man muss nicht unbedingt immer alles am selben Tag schaffen. Und wenn man so ein bisschen sagt, okay, hey, das hat Zeit. Ich meine, klar, man hat auch gedacht, bei dem Clean Race, bei dem Armband, okay, ich muss jetzt ja auch schnell sein, weil, keine Ahnung, wenn jetzt hier irgendwie jetzt demnächst dann der Impfstoff ist und sowas, dann interessiert sich
vielleicht
ja keiner mehr.
Vielleicht ist Corona ja ganz schnell vorbei.
Oh, genau, das ist ja alles. Genau. Ich muss jetzt da weitermachen. Ne? Jetzt kann ich den Leuten hier was Cooles bieten, dann muss ich das jetzt auch machen. Und man dann einfach denkt, ey, nee, pass mal auf, guck dir doch einfach mal das Feedback an, was die Leute in deinem Umfeld geben. Manchmal ist es nämlich so, nur das, was man selber denkt, ist nicht unbedingt das, was auch alle anderen denken. So, wenn dann halt Leute schreiben, ey, super cool, ich trage das zum Einkaufen, ich nehme das nie wieder ab, wenn ich einkaufen gehe, und man sich denkt, ja, okay, hey, hat das jetzt unbedingt was mit Corona zu tun, dass sie das ja halt gerne beim Einkaufen trägt? Nein, es hat was damit zu tun, dass sie halt einfach, oder die Personen, die das halt kaufen, merken, ey, es ist ein toller Mehrwert, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln bin, wenn ich einkaufen bin, wenn ich auf der Arbeit bin. Und das ist dann halt einfach so der Punkt, wo ich dann auch gemerkt habe, ja, okay, hey, stress dich nicht so, du machst da dein Ding, du machst das gut. Ich glaube, diese Reaktion, die viele auch immer haben von außen, dass man so, boah, wow, was habt ihr geschafft, das ist ja krass und so. Und man denkt sich immer nur so, ja, aber was hätte ich schaffen können? Und da war ja noch so viel, was man, hätte ich das mal anders gemacht und so. Man haut sich immer selber irgendwie auch in den Hinterkopf, was aber unnötig ist, wenn man einfach mal sagt, ey, einfach mal so zufriedener und dankbarer werden und gucken, man hat manchmal auch einfach, das ist unser erster Versuch jetzt gewesen, wo man wirklich mal, abgesehen von anderen Ideen, wo man dann auch tatsächlich da mal, wie du es eben genannt hast, Erfolg in Anführungszeichen hatte. Und ey, dann soll man doch einfach erstmal gucken, dass man aus diesen Sachen weiter lernt und weiter wächst.
Ja, lass mal die Anführungszeichen bei Erfolg weg. Ich denke, den können wir eher unterstreichen und fett markern. Wie holst du dich denn privat ein bisschen runter? Weil da ist ja auch ordentlich Dampf, ne? Und du bist viel unterwegs und man merkt, dass wenn man mit dir spricht, du brennst dafür. Und dann braucht man ja eigentlich auch noch einen privaten Ausgleich.
Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Also wie gesagt, mal privat abschalten zu können, hätte ich auch eben schon mal so angeschnitten, ist sowas, was mir am Anfang auch extrem schwer gefallen ist, mittlerweile aber deutlich besser geht. Also, dass man mal sich zwischendurch auch einfach mal rausnimmt. Also, was ich zum Beispiel mal super gerne mache, ist auch wahrscheinlich mehr so ein Corona-Hobby, was entstanden ist, einfach so spazieren gehen. So.
Ich wusste, dass das jetzt kommt. Jetzt musst du, wenn du Corona-Hobby sagst, dann spazieren.
Dann ist spazieren gehen, ne? Spazieren gehen oder was noch immer ganz gerne, so die Leute mal so Fahrrad fahren oder so. Das ist Corona-Hobby ist jetzt, aber gut.
Ja, aber ich meine, wir haben eine super Gegend hier.
Ist hier super schön. Es ist so traurig. Eigentlich darf ich das hier gar nicht sagen. Das ist einfach nur peinlich, weil ich hier groß geworden bin. Aber ich war letztens hier mit meinem Co-Freund, mit dem ich auch, das ist ja das Coole bei uns, die machen ja auch privat alle mega viel dann immer zusammen. Und da waren wir Fahrradfahren. Und da sind wir hier so beim Wasserstraßenkreuz hier hochgefahren. Ich so, ey, ist das peinlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier aussah. Das ist ja hier mega schön. So, ist ja krass. Und dann geht man irgendwie spazieren beim Kaiser Wilhelm mal ein bisschen weiter als nur zur Aussichtsplattform und denkst du so, wow, ey, kann man ja richtig gut seine Zeit verbringen. Und dann denkst du so, ey, du bist doch auch bescheuert, du wächst auf, wo andere Leute Urlaub machen, so, und schätzt das einfach gar nicht. Und sagst immer nur so, ey Jungs, lass mal ein Wochenende, lass mal nach Bielefeld, lass mal nach Hannover oder so, lass mal hier raus. In Wirklichkeit denkt man, ey, es ist hier super schön. Man muss es einfach nur mal ein bisschen die Augen aufmachen, ne?
Also ich leg dir mal sehr die neue Wanderkarte vom Kreis, ne, ans Herz. Mega ich geile Strecken, ja. Also geh mal rüber, kriegst du umsonst in der Kreisverwaltung, ja, und dann sprechen wir nochmal über ein paar Touren. Aber du hast schon recht, manchmal sieht man einfach das nicht, was direkt vor der Nase liegt, ne, und weiß das nicht so zu schätzen. Aber war das für dich mal ein Thema, auch zu sagen, ich gehe weg von hier, also ich suche mir irgendwie eine Großstadt und mach da mein Ding?
Gerade durch Zoom und Co. hat man ja eigentlich immer so die Möglichkeiten, eben mal irgendwo vor Ort zu sein. Man merkt aber schon, dass Termine, die man persönlich wahrnimmt, auch nochmal ganz anders sind. Man hat ganz andere Qualität, man merkt ganz anders, wie man auf eine Person wirkt. Momentan, wo wir auch viel im Austausch sind mit größeren Kunden, die meistens dann ja leider in größeren Städten dann auch sind oder auch Investoren. Da ist es immer gut, wenn man halt die Leute dann doch irgendwie mal vor Ort, dass sie einen kennenlernen können. Und die leben dann halt meistens doch in Hamburg oder in Berlin. Deswegen ist momentan so ein bisschen so der Gedanke ist da. Aber dafür bin ich eigentlich hier viel zu happy, dass man sagen würde, okay, dann bin ich lieber mal bereit, ein Wochenende nach Hamburg zu fahren oder ein Wochenende nach Berlin, weil ich dann wieder weiß, okay, hey, ich kann auch diesen ganzen Großstadt-Trubel kann ich auch wieder liegen lassen und mich dann noch mal ein bisschen hier entspannen.
Was viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass wir hier eine super coole Startup-Szene haben. Ihr seid jetzt ein Paradebeispiel. Wir hatten im Podcast auch schon andere, sei es Helge mit seiner coolen Rucksack-Idee zum Beispiel. Kann man auch nochmal die Folge nachhören, wer jetzt Lust hat. Aber erst hier zu Ende hören, bitte. Diese Startup-Szene, die kommt dir manchmal ein bisschen kurz, weil sie irgendwie unterm Radar läuft. Wie kommt das?
Ja, ich glaube, das ist halt hier irgendwie so ein bisschen ist, viele trauen sich auch nicht so richtig darüber zu reden, weil es ja auch immer diese Kultur, die ich eben schon mal angesprochen habe, dieses, Mensch, Glück gehabt und sowas, oder wenn es dann mal nicht klappt, haha, habe ich es doch gesagt, und ich meine, dieses, viele Leute trauen sich nicht darüber zu reden, was so bei einem passiert oder was so Themen sind, die einen beschäftigen. Und ich glaube aber auch, dass hier das Netzwerk, dass wir hier einfach viel mehr auch darauf Wert legen müssen. Ich glaube, dass dein Podcast beispielsweise einen super großen Teil dazu beiträgt, einfach mal ein bisschen so darauf zu zeigen, ey, guck mal, was wir hier Geiles haben. Man muss nicht immer irgendwo ins Silicon Valley fahren oder nach Berlin oder sowas, um das nächste Gorillas sich anzuschauen. Also, okay, wir sind jetzt nicht das nächste Gorillas, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber ich glaube, hier vor Ort sind halt wirklich coole Ideen, und man kann sich auch einfach hier mal, wenn man irgendwas machen möchte, sich super gern auch mal mit den Leuten hier vor Ort austauschen, um dann, wie gesagt, diese ersten Schritte halt kennenzulernen. Und das ist halt, glaube ich, das, was den meisten halt immer schwerfällt, zu starten. So, und die Startup-Szene hier ist super groß, ist vielleicht ein bisschen, wie du sagtest, halt unterm Radar, weil viele halt dann irgendwo dieses, nicht so diese Endverbraucher-Dinge machen wie wir. Ich sag mal so ein Clean Brace fällt halt mehr auf als Startup, weil man halt sagt, okay, sehen Leute. So, wenn ich jetzt irgendwo eine Software schreibe oder sowas, die ich an Firmen verkaufe, gut, das fällt dann immer nicht so auf, weil das die Endverbraucher nicht so tangiert. Aber
diese Mischung daraus aus, hey, Ideen, mal mit anderen Leuten drüber sprechen, gucken, was man daraus machen kann und auch ein bisschen mehr das hervorheben, was man hier vor Ort hat, mit dieser super krassen Wirtschaftsstruktur, mit diesen tollen Unternehmen, die auch vor Ort auch bereit sind, ja auch zu helfen oder mit denen man super gut auch zusammenarbeiten kann. Egal, ob es ein Denios ist, egal, ob es ein Vago ist, egal, ob es ein Melitta ist, ob es ein Wetz ist oder wie auch immer. Man hat hier so viel potenzielle Kunden direkt vor Ort, was halt unsere Region zu einer richtig tollen Startup-Region macht.
Ich probiere es zum Schluss jetzt nochmal. Vielleicht kann ich es aus dir rauslocken. Was kaufe ich von euch im Herbst?
Ja, also ich würde halt so weit gehen, dass ich sage, hey, wir haben ja ein Desinfektionsmittel gemacht. Das ist ja, man bleibt ja immer ungern stehen. So, und ich glaube, ich kann mich sowieso nicht politikermäßig rausreden, weil sonst das kommt das einfach unauthentisch, weil das kann ich auch einfach nicht. wir machen gerade vor allen Dingen auch viel, dass wir schauen, einen Softwarebereich zu machen. Also dass man sagt, okay, hey, Hygiene ist ein Thema. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick sehr komisch an, Hygiene und Software, wo ist da der Zusammenschnitt? Wie kann ich jetzt,
ja, ich habe da auch tatsächlich gerade so ein bisschen, das ist eine interessante Wendung jetzt. Ja?
Wie kann ich jetzt Desinfektionsmittel rüberbeamen oder sowas? Oder nee, geht dann darum, halt tatsächlich über dieses Hygienekonzept-Thema zu schauen und zu gucken, hey, wie kann ich Leuten es ermöglichen, leichter und einfacher meine Hygienevoraussetzungen, die ich brauche als beispielsweise Gastronom, als Einzelhändler. Ich muss irgendwelche bestimmten Regulatorien erfüllen. Die wird man wahrscheinlich auch länger erfüllen müssen als nur dieses Jahr. Woher weiß ich denn, woher soll ich denn wissen, was ich machen muss? Und da helfen wir dann, automatisiert. Diesmal wirklich. Also vielleicht demnächst. So, mal schauen.
Till, vielen, vielen lieben Dank für das super sympathische Interview. Und ich bin gespannt, was wir von euch noch hören werden. Ich weiß, dass das so sein wird. Deshalb bin ich gespannt, was da noch kommt. Also.
Ich danke dir und hoffe, dass man sich nochmal spricht.
Auf jeden Fall. Wir bleiben in Kontakt. Und wenn es beim Digital Lunch von Start Me Up hier in Minden ist. Ne?
So ist es.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder bei einer neuen Folge vom Überlandflieger. Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS. Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.